Und die Ehre hat heute Tom Fiebig. Begrüße Sie recht herzlich am Mittwoch zu Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag. Und tatsächlich haben wir uns erlaubt, heute das Studio Nürnberg mal zu verlassen, um nach all dem katastrophischen Regen und Hochwasser in Bayern mal in freier Natur etwas durchschnaufen zu können. Und deswegen melde ich mich heute aus dem Schloss Dennenlohe bei Unterschwaningen im Landkreis Ansbach. Die Anlage mit wunderschönen Gartenanlagen aus dem 18. Jahrhundert gilt als eines der schönsten Barockensembles in unserem Freistaat. Weil dazu der größte Rhododendronpark Süddeutschlands gehört, gilt die Schlossherrin, die hier wohnt, mit ihrer Familie Sabine Freifrau von Süßkind als Baronin der Blumen. Sie empfängt mich heute zu unserem Ratsch, was mich sehr freut. Noch einmal herzlich willkommen zu Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag auf BR Heimat mit Tom Fiebig am Mikrofon, heute aus Westmittelfranken. Letztes Jahr wurde der Dennenloher Schlosspark zum schönsten Garten 2023 gewählt und das dazugehörige Schloss Dennenlohe im Landkreis Ansbach, 1734 mit allen seinen Nebengebäuden errichtet, gilt als eines der schönsten Barockschlösser in Bayern. Und dieses Schloss wird auch noch umgeben vom größten Rhododendronpark Süddeutschlands und von einem großen Landschaftsgarten. Alles das, das Zuhause der Familie von Süßkind, Schlossherrin Sabine Freifrau von Süßkind, habe die Ehre.
Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Hallo.
Gibt es eigentlich einen speziellen Gärtnergruß, wenn wir schon beim Begrüßen sind? Irgendwie Glück auf, wissen wir von den Bergleuten?
Nein, gibt's gar nicht. Die Gärtner haben meistens keine Zeit. Die sind gleich auf dem Rasenmäher unterwegs oder irgendwo sofort beschäftigt. Die machen so Winke-Winke auf die Schnelle und dann sind sie gleich wieder weg.
Ich habe mal über eine Kleingärtnerkolonie berichtet und die sagten mir damals, die begrüßen sich mit gut grün. Das wäre doch eigentlich nicht schlecht, oder?
Ja, das wäre schön, aber tatsächlich ist Dennenlohe ja nicht nur unbedingt grün, sondern eher farbenfroh. Das heißt, man müsste dann sagen, hallo bunt, und dann wird schon wieder politisch. Ich glaube, das will als Gärtner keiner.
Und nur damit wir es gleich zu Beginn nochmal geklärt haben, die obligatorische Frage nach dem Adelstitel. Sie sind Freifrau, das heißt, Sie sind gleichzeitig auch, man könnte sie Baronin nennen oder auch Gräfin oder?
Nein, Baronin, aber tatsächlich heißt es korrekt Sabine Freifrau von Süßkind, weil es gibt ja keinen Adel mehr in Deutschland. Es ist ein Namensbestandteil. Das heißt, der Name ist Freifrau von Süßkind, Sabine ist der Vorname. Tatsächlich ist Freifrau eigentlich Baronin, weil man früher am Hof Französisch gesprochen hat. Und deswegen wurde das Freifrau einfach als Baronin übersetzt. Also das heißt, sie könnten jetzt Baronin Süßkind sagen, da würde das von entfallen. Oder sie sagen eben Frau von Süßkind im Geschäftsleben meistens einfacher.
Und mit Vornamen Sabine, genannt werden Sie aber in Familienkreisen Fanny.
Ja, alle Freunde, die mich kennengelernt haben, jetzt seit ich verheiratet bin, sagen Fanny. Das ist ganz witzig, weil meine alten Freunde sagen immer noch Sabine und weigern sich auch wehrhaft auf das Fanny umzusteigen. Das Fanny kam so zustande, dass mein Mann Sabine nicht so hübsch fand, glaube ich. Ist ja auch eher so ein Setzgeier-Name. Und er hat mir dann den Servettenring, also wir haben viele alte Servettenringe hier von Vorgängern, die hier gelebt haben. Und er hat mir den von Fanny gegeben. Und Fanny war tatsächlich die Enkelin von dem Zacharias Plattner, der die erste Eisenbahn Nürnberg-Fürth gebaut hat. Und sie hatte hier den Süßkind geheiratet und ist kinderlos gestorben. Und war sehr nett und hat das Schloss samt Mobiliar und ihre ganzen Aussteuer dann eben an einen jüngeren Bruder vererbt. Und vielleicht hat der Robert gedacht, er versucht mich mal auf die nette Schiene zu bringen, falls ich kinderlos sterbe, ich dann auch alles vererbe. Aber so ist es nicht gekommen. So gesehen habe ich aber den Servettenring immer noch und deswegen auch den Namen dazu.
Das heißt aber auch, dass die Familie von Süßkind hier nicht schon seit Urzeiten residiert, sondern seit wann ist die hier zu Hause?
Seit 1821, also schon relativ lange, jetzt die achte Generation. Gottlieb Süßkind war ein sehr reicher Unternehmer, der sich aber selbst hochgearbeitet hat aus ganz armen Verhältnissen. Er wurde dann aufgrund seiner besonderen Verdienste vom König geadelt und hat das erste Bankhaus auch oder einer der ersten Bankhäuser gemacht. Und vor allem hatte er die Idee, Darlehen an Handwerker zu geben und hat deswegen die Vereinsbank, also die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank gegründet und hat den König auch überredet, sehr viel Kapital dort einzulegen und damit wurde er sehr erfolgreich und hat dann für seine 7 Kinder 7 Schlösser gekauft und Dennenlohe und Süßkind Schwendi, das ist bei Neu-Ulm, sind eben heute auch noch in Familienbesitz.
Und die Freifrau, die Sie ja sind, ist konkret frei von was? Frei von Verantwortung sicher nicht.
Nein, früher hieß es eigentlich, es war so, dass der Titel verliehen wurde eben als zweitniedrigste Adelsstufe. Also es gibt jetzt den von Süßkind nur, es gibt den Ritter und dann kam der Freiherr eigentlich oder dann die Freifrau angeheiratet. Und man hat eben eigentlich Ländereien bekommen tatsächlich von dem Adligen, der ihm überstellt war. Jetzt ist es nicht mehr zu Zeiten von Gottlieb, aber der Titel existiert ja schon länger.
Wir sitzen hier im Garten, würde ich jetzt mal einfach sagen. Im Lustgarten sogar. Wir sehen das Schloss, es ist in Sichtweite und da vorne ist eine Brüstung, wo ich noch nicht drüber geguckt habe, aber wo es vermutlich in so ein schönes romantisches Tal hinabgeht.
Nein, da ist ein See. Also Leopold Rieti hat das Schloss ja gebaut, er hat das Ansbacher Schloss umgebaut, sehr viele Kirchen gebaut, auch das Unterschwaninger Schloss für die Markgräfin neu gebaut und er hat dann für den Baron Eichler von Auritz, das war der Kammerherr des Markgrafen, den Lohr als quasi Sommerresidenz gebaut. Und wir sitzen hier im Lustgarten, den hat er sehr verrückt mit 800 Ochsenkarren voller Erde aufgeschüttet, damit das Niveau 5 Meter höher ist als die umgebende Fläche. Und das führt mich auch mal zu dem Satz, dass ich denke, sind die Leute verrückt, die hierher kommen, oder wird man verrückt, wenn man hier ist? Ja, weil mein Mann ist ja auch in vieler Hinsicht jetzt ja nicht nur gartenverrückt, sondern auch sonst verrückt. Und Rieti hat dann eben diesen Lustgarten gebaut und früher ist man ja als Adliger nur im Schatten gewesen. Das heißt, man ist Lustwandel. Deswegen haben wir diese Lindenallee hier auf der einen Seite. Man war im Schatten, daher kommt überhaupt auch der Begriff blaues Blut. Die Adligen sind nur im Schatten unterwegs gewesen. Das heißt, sie hatten eine helle Haut und dann sieht man die blauen Adern drunter. Und deswegen dachten die Normalbürgerlichen, die in der Sonne gearbeitet haben, so wie wir alle heute, die Adligen haben blaues Blut. Und dann hat man eben diesen wunderbaren Point de Vue, eigentlich vom ersten Stock aus, denn nur vom ersten Stock aus der sogenannten Belle Etage, sieht man, dass hinter dieser Brüstung, die Sie gerade erwähnt haben, dann der See liegt. Und es ist eben sehr schöne Wasserfläche und es gibt eben diese große Freitreppe hier nochmal zum See herunter. Und das ist eben wirklich sehr mächtig gebaut worden und war von ihm auch wirklich geplant mit einer Sichtachse quasi auch von der anderen Seite, wo jetzt der Eichwald ist, damit man diese schöne Fassade und die Freitreppe dazu sieht.
Sie haben jetzt gerade mit einem Augenzwinkern gesagt, man muss vielleicht verrückt sein, um hier zu wohnen, oder haben Ihren Mann als Garten verrückt bezeichnet. Was ist verrückt sein eigentlich? Ist das nicht was völlig Normales?
Ich denke mal, viele Adlige waren vielleicht früher so ein bisschen verrückt, weil sie halt isoliert oder alleine auf ihren Schlossgütern lebten, die ja damals...
Vielleicht entrückt.
Entrückt auch, ja. Aber tatsächlich, sicher auch entrückt, aber man wird dann vielleicht eher verrückt, weil man so in seiner eigenen Blase lebt ein bisschen. Und früher war natürlich die Kommunikation und auch das Reisen noch viel schwieriger. Das heißt, man saß ja auch wochenlang hier und wenn jemand zu Besuch kam, dann war der auch monatelang hier, weil der ist vielleicht gar nicht mehr gefahren. Das heißt, man hatte immer so ein offenes Haus, es kamen Leute rein, es sind Leute weggegangen, so ähnlich ist es bei uns auch. Und das macht natürlich dann schon so, dass man eigentlich nie alleine ist, sondern stetig immer andere Leute dabei hat. Und die bringen dann auch Ideen ein und dann sagt der, oh, machen wir doch mal das. Und dann sagt er, oh ja, können wir tun. Und dann hat man halt plötzlich wieder so ein paar verrückte Ideen. Und bei meinem Mann würde ich jetzt eher sagen, es ist so, dass die Idee, die wir vor 34 Jahren hatten, einen Garten zu machen, das war ja ein reiner Privatpark. Das hat er nur gemacht für sich selber, weil er wusste, wie er hier das Schloss übernommen hatte. Und er war Einzelkind, er musste das übernehmen. Er braucht irgendwas zu tun. Und wenn man so ein Schloss hat, ist man eigentlich besserer Hausmeister. Weil so, wenn es regnet wie jetzt, dann saugen Sie alle 2 Wochen die Dachrinnen aus, damit da jetzt keine kleinen Tonsplitterchen in den Töpfen sind und alles überläuft. Also Sie müssen vor Ort sein eigentlich. Oder Sie verdienen woanders genügend Geld, dass Sie sich hier einen Hausmeister leisten können, den Sie aber dann immer noch kontrollieren müssen. Also hat er gesagt, er blieb hier und hat dann angefangen, den Rhododendron-Park zu machen. Und das war eigentlich eine witzige Geschichte, weil wir hatten hier im inneren Garten schon Rhododendron und er hat gesagt, er ist ein bisschen faul, so viele Männer sind es ja. Und er hat sich gesagt, Rhododendron, super, da wächst kein Unkraut drunter, das ist eine einfache Sache, das mache ich mal. Hat natürlich auch den Vorteil oder die Grundlage gehabt, dass wir den See eben hier hatten, der ausgebaggert wurde in den 60er Jahren und deswegen dieser ganze Schlick ans Ufer kam und das ist halt der ideale Boden für die Rhododendron gewesen. Und so kam das mit dem Park und ich würde sagen, das war per se schon eine verrückte Idee, weil wir dann gesagt haben, so nach vor 30 Jahren, wir haben gesehen, man kann mit dem Park auch tatsächlich jetzt nicht Geld verdienen, aber man kann und die Unterhaltskosten des Schlosses vielleicht mal bestreiten. Wir waren viel in England und haben viele Gärten gesehen, die dort 50 bis 100.000 Besucher pro Jahr haben. Und dann haben wir gesagt, oh, das wollen wir eigentlich auch machen. Und so hat es mit dem Garten eigentlich angefangen, also als reines Hobby meines Mannes. Und wenn man dann so einen Mann hat, also man ist verheiratet, ist man ja froh, wenn der Mann ein Hobby hat. So manche gehen in die Garage und basteln was, da ist mein Mann jetzt eher schlecht. Meiner ging halt in den Garten, hat Löcher gebuttelt und er war weg von der Straße, da war ich dann auch froh. So gesehen hat das dann so viel bewirkt hinterher, ein Hobby. Es ist so viel als Rattenschwanz danach entstanden. Und das, denke ich mal, das ist schon eine Art von Verrücktheit.
Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat mit Tom Viehweg und der Schlosspark Dennenlohe im Landkreis Ansbach ist ihr Zuhause. Sabine Freifrau von Süßkind wohnt quasi in Sichtweite einerseits des Hesselbergs und auch des ehemaligen Limes, der alten Römer, der verläuft hier auch nahe bei. Der private Schlossweiher wird vom Schlosspark Dennenlohe umgeben, den sie mit ihrem Mann Robert zu einer der schönsten und kreativsten Gartenanlagen Deutschlands gemacht hat. Frau von Süßkind, wir hatten jetzt ziemlich viel Wasser von oben in den letzten Tagen, auch Wochen, aber das letzte Wochenende war ja katastrophal. Die Gärtner sagen ja immer, es gibt kein gutes oder schlechtes Wetter. Wetter ist halt irgendwie. Wie sehen Sie das? Die Gärten brauchen ja auch Wasser, aber nicht so viel Wasser auf einmal, oder?
sehe ich jetzt genauso. Gärten können mit so viel Wasser aber problemlos umgehen. Also ich würde mal sagen, überall da, wo jetzt tatsächlich Pflanzen sind, passiert da gar nichts. Also wir haben auch tatsächlich große Entwässerungskanäle schon immer. Das ist, ich denke mal, Rethi hat das hier gebaut mit großen Kanälen. Wenn es regnet, fließt hier bei uns alles schnell ab. Das heißt, viel Regen gab es früher auch schon. Und die Pflanzen genießen den Regen jetzt. Also es ist nicht so, dass die jetzt leiden würden. Wir haben ja bei uns im Park die Tendenz zu sagen, wir gießen nur einmal, wenn angepflanzt wird. Und vielleicht dann noch die erste Woche, wenn es besonders heiß ist. Und dann gießen wir eigentlich überhaupt nicht mehr, weil Pflanzen können sich selber versorgen. Die wären faul, wenn man sie zu viel gießt. Dann gehen sie mit den Wurzeln gar nicht in den Boden. Und bei uns funktioniert es gut jetzt. Also es gibt tatsächlich weder zu wenig noch zu viel Wasser. Ich denke mal, in den Hitzeperioden, die wir letztes Jahr hatten, sieht man, es wird mal kurzzeitig irgendwie, das Gras stirbt ab, es wird braun, dann regnet es wieder und am nächsten Tag ist wieder alles grün. Also Pflanzen können damit wesentlich besser umgehen als wir Menschen.
Und auch wie man die Landschaft behandelt, hat vermutlich was damit zu tun. Wenn man viel begradigt, viel verdichtet, viel pflastert, ist es was anderes, als wenn man hier sich umschaut bei Ihnen. Da darf ja im Rahmen eines gewissen Grundplanes, der mal erdacht worden ist, ja alles so wachsen, wie es möchte, oder?
Ja, alles so wachsen, wie es ganz möchte, darf es nicht. Also wir sind Biolandbetrieb, das heißt, wir haben wirklich viele Wiesen. Und wenn man jetzt gerade bei den Wiesen ganz deutlich sieht, wenn sie mähen, dann ist das natürlich trockener. Wenn sie trotzdem abends Rasen mähen, dann sehen sie auch, die niedrigen Wiesen sind immer feucht, abends und in der Früh. Das heißt, je mehr Wiese sie haben, desto mehr wird die Feuchtigkeit auch abgegeben. Und tatsächlich ist es so, es gibt einen Masterplan, ja, aber wir versuchen natürlich schon, das irgendwie etwas zu kreieren. Und so, wenn man, wie wir angefangen haben vor 35 Jahren, war der ganze Schlosspark oder auch der Landschaftspark einfach eine gerade Fläche, da war gar nichts. Das heißt, sämtliche Hügel, alle neuen Wasserläufe, die außerhalb des Schlossfeuers liegen, sind neu gemacht worden. Und da haben wir schon aufgepasst drauf, dass wir eine unterschiedliche Landschaft auch machen. Und man sieht eigentlich tatsächlich nur, wenn es viel regnet, dass bei aufgeschütteten Hügeln, die jetzt noch nicht bewachsen sind, da gibt es halt dann oft mal, wir haben sehr sandigen Boden hier teilweise, dann rutscht der Sand runter. Aber ansonsten, wo bewachsen ist, passiert überhaupt nichts, wenn es viel regnet. Jetzt weder bei Hügeln noch bei glatten Flächen.
Aber Sie hatten einiges geplant natürlich an Veranstaltungen am letzten Wochenende. Ich glaube, es war auch eine Lesung geplant und ein Rendezvous im Garten. Was davon ist Ihnen genau. Ein bisschen weggeschwommen?
Also der Rendezvous im Garten ist am Samstag wirklich weggeschwommen. Jetzt, ja. Da wollten wir eine Führung zu Ninfa machen, zu den 2000 Quadratmeter großen Staudenbeeten, die wir haben. Und da waren wirklich nur zwei Leute da. Das war schade. Aber wir hatten dann am Sonntag, war das Wetter ja wieder besser. Und da gab es dann auch eine Führung und es gab eine Lesung in der Gartenbuchbibliothek. Da ist man ja auch im Trockenen. Und wir hatten noch eine Bilderausstellung. Das heißt, das hat gut funktioniert. Und tatsächliche Gartenenthusiasten kommen natürlich auch, wenn es regnet, weil es ist ja eine Frage, wie ziehe ich mich an, wenn ich mit Gummistiefeln und Jacke durchlaufe, dann kann ich auch ohne weiteres im Niesel liegen, einen wunderbaren Tag im Park verbringen. Das ist in England ganz natürlich. Hier in Deutschland ist es mittlerweile so, die Leute schauen sich wirklich den Wetterbericht an und dann sagen sie, oh, nee, es könnte vielleicht regnen und dann kommen sie gar nicht. Nicht wissend, dass wir ja hier, wie Sie vorher erwähnt haben, schon den Hesselberg haben und der Hesselberg, der teilt bei uns die Wolken. Das heißt, sie haben einerseits den Gunzenhausen-Regen, sie haben den Ansbach-Regen und bei uns teilt er die Wolken und wir haben hier viel weniger Niederschlag als irgendwo anders.
Was wir auch hatten am vergangenen Wochenende, von vielen unbemerkt oder überlagert von anderen Meldungen, was das Wetter angeht, war der meteorologische Sommeranfang am 1. Juni. Was merkt man davon, dass Sommer ist bei Ihnen im Garten?
Also wir hatten als erstes ganz viele Anbeter von Wurzeln der Erde. Das ist eine Kiefer-Zeremonie, die gemacht haben, tatsächlich zur Sonnenwende und die das auch im August wieder machen. Die beten quasi die Mutter Erde an 4 Tage bei stetigem Feuer, was jetzt an dem Wochenende schwierig war, weil es halt wirklich viel geregnet hat.
Das klingt etwas esoterisch.
Ja, das ist es tatsächlich. Das ist ganz witzig. Da kommen Leute aus der ganzen Welt und die beten dann hier im August 4 Tage mit dem großen Festival mit 400-500 Leuten ein Loch an, das sie bei uns im Garten gebuddelt haben mit 30 Meter Umfang. Und die hatten jetzt Probleme auch, weil die mussten tatsächlich ihr Feuer dann in eins von diesen Hütten verlegen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir diesmal sehr weit voraus jetzt. Es war so, dass die Rosen tatsächlich jetzt am Wochenende schon aufgegangen sind, was normalerweise erst so Mitte Juni passiert. Das heißt, wir haben noch Rhododendronblüte, wir haben schon die Rosenblüte und das ist selten. Das haben wir nicht allzu häufig. Und deswegen kann ich sagen, es wird, glaube ich, ein ganz guter Sommer jetzt, weil die Rosen, wenn sie jetzt schon anfangen, dann blühen sie wirklich durch bis Oktober und dann hat man das ganze Jahr noch jetzt wirklich Sachen, Pflanzen, der Moncalis, die jetzt noch kommen, die wirklich blühen und es gibt immer was zu sehen für die Besucher im Garten.
Die Dennenloher Schloss- und Gartentage beispielsweise, auch eine feste Veranstaltung schon, die gibt es in diesem Jahr schon ein Vierteljahrhundert. Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist wirklich ein Glücksgriff in meinem Leben, dass ich das mitgestalten, miterleben darf?
Also ich habe das alles initiiert, so gesehen, so dass ich bei den Gartentagen tatsächlich sage schon, ich hatte überlegt, ob ich jetzt nach 25 Jahren einfach aufhöre, weil es mich jetzt langweilt und es immer das Gleiche ist. Das, für die Besucher ist es toll, für mich selber ist es halt immer die gleiche Organisationsarbeit. Da war ich wirklich nahe dran zu sagen, nee, wir hören jetzt auf. Aber dann haben wir ganz viele Freunde und Kinder von Freunden, die alle an diesem Wochenende helfen. Es sind fast 40 Leute, die dann hier im Haus wohnen und Happening machen und natürlich den ganzen Tag helfen, Parkplätze einweisen und dem Marstall helfen und Geschirrspüler bedienen. Und die sagen, nee, du kannst nicht aufhören. Das ist so toll. Wir wollen immer wieder hierher kommen und diese 4 Tage arbeiten. Wir sind so Unternehmensberater, die räumen 4 Tage lang nur den Industriegeschirrspüler ein. Und die sagen, ich bin so wieder geerdet worden in diesen 4 Tagen. Es ist so toll. Ich fange wieder neu an. Also wahrscheinlich werden wir das noch weitermachen. Aber ich bin immer auf der Suche eigentlich nach neuen Formaten, weil mich langweilt vieles schnell. Und jetzt Gartentage 25 Jahre, das ist für mich jetzt also schon eine lange Zeit. Also ich bin schon überlegen, was können wir Neues machen? Und jetzt finden wir auch sicher was. Mein Mann ist gerade dabei, einen Vulkan zu bauen jetzt hier, der in den Lur noch entstehen soll, so ähnlich wie in Dessau-Wörlitz. Deswegen meine ich, also es gibt viele verrückte Ideen, die wir noch haben und wenn wir dann das nötige Geld dafür haben, dann werden wir das vielleicht auch durchführen und dann ist es immer so ein neues Projekt, was mich wieder ein bisschen beschäftigt. Jetzt. Aber ansonsten wird es einem hier nie langweilig. Also ich weiß, dass wir viele Freunde haben, die aus München kommen und dann sagen die, oh, du nach einem Wochenende, ich muss wieder fahren, das ist so anstrengend hier, ich kann das gar nicht aushalten, wie hältst du das aus? Und tatsächlich fahre ich halt dann auch nach München und besuche meine Mutter, wenn ich mich ausruhen will, jetzt mal für einen Tag, weil hier kommt man nicht zum Ausruhen. Die Saison ist lang und wir starten halt Anfang April und dann geht es durchgängig bis Ende Oktober. Da gibt es jetzt auch kein Wochenende und eigentlich keine Work-Life-Balance und so, da macht man einfach durch. Und je älter man wird, desto mehr spürt man dann schon ein bisschen, dass es einmal auch in die Knochen geht.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind keine gebürtige Fränkin, aber Sie sind eine Bayerin immerhin, eine Münchnerin.
Immerhin.
Ja, immerhin, ja. Aber Sie sind auch keine gelernte Gärtnerin, Sie sind auch niemand, der sich mit Architektur beschäftigt hat, sondern Sie sind genau jemand von Ihrer Ausbildung her, der sich überlegen kann, wie kann man aus solchen Dingen wie einem historischen Erbe tatsächlich etwas machen, was andere Leute interessiert und sich gleichzeitig auch finanziert dadurch.
Ja, das war sicher eine Idee. Also ich habe ganz normal BWL studiert, ich habe dann zwar jetzt noch eine Ausbildung als Gartentherapeutin gemacht. Ich wollte auch eigentlich Architektur studieren. Da hatte ich auch schon mal ein Semester angefangen, damals, wie ich noch jünger war. Aber tatsächlich hatte ich dann sofort eine eigene Firma und dann hatte ich das hat man nicht mehr hinbekommen einfach. Und das ist schade, weil ich baue eigentlich gerne. Also ich baue tatsächlich noch lieber und ich baue noch lieber um, als ich jetzt im Garten was gestalte. Aber das kann man auch nicht sagen, weil Garten ist ja eigentlich so umbauen auch oder malen im 3D-Stil. Man kann sagen, man schaut sich irgendwas an, man sieht ein Gemälde und dann muss man das irgendwie im 3D-Stil verwirklichen. Und das macht Spaß. Das ist ja so, dass wir, wie Sie gesagt haben, vorher schon einen Masterplan haben, tatsächlich aber den beliebig dann noch ein bisschen ändern können und deswegen geben mein Mann oder ich halt auch mit dem Bagger ins Gelände und dann sagen wir, oh, da wollen wir jetzt einen neuen Hügel und da machen wir den Hügel halt einfach und das ist eine unglaubliche Freiheit, das zu tun und das macht auch Spaß jetzt. Das besänftigt mich dann immer wieder, wenn ich was Neues machen kann.
Das heißt, Garten ist immer auch mit Seele verbunden, nicht nur mit Händen, was Spüren, Arbeiten, sondern was auch Prozesse im Kopf angeht.
Ganz viele. Sie brauchen ja erst eine Idee. Also wir sind ja oft in anderen Gärten unterwegs. Im Winter, Halbjahr sind wir ja oft auf Reisen und dann schaut man sich einen Garten an und dann sieht man, der fremde Garten hat was Tolles und dann sagt man, das passt aber so nicht nach der Lohe. Da muss man jetzt sich erst überlegen, wie kann man es umbauen, wie könnte man es hinbauen, wie könnte man es machen. Also wir haben zum Beispiel diesen japanischen Tee-Pavillon, den wir letztes Jahr neu gebaut haben und den haben wir geschenkt bekommen. Jemand, der ihn loswerden wollte. Und dann mein Mann wollte immer schon einen Tee-Pavillon, der sollte aber eigentlich auf dem See schwimmend sein. Und das ging bei dem nicht, der war viel zu groß. Und dann hatten wir diesen riesen Pavillon da. Da musste man erst finden, wo stelle ich den hin. Man musste eine ganz neue Umgebung für diesen Pavillon schaffen. Das heißt, wir mussten erst wegbaggern, eine Insel machen, ein neues Ufer gestalten müssen und irgendwie machen wir die Pflanzung. Dann war ich zufälligerweise in Erfurt auf der Landesgartenschau und habe gesagt, oh, ich hätte jetzt gerne so einen Steingarten dahinter und dann haben wir noch ganz viele Steine hingeschafft. Also das ist ein langer Prozess, der dann auch tatsächlich Monate dauern kann. Deswegen gibt es immer noch ein paar Flecken im Park, wie ganz hinten die hohen Berge, die jetzt nicht fertig sind, nicht weil wir jetzt noch nicht genügend Erde dafür haben, sondern weil wir auch noch nicht wissen dann nachher, was kommt da hin, wie gestalten wir es, was pflanzen wir drauf. Und man muss sich das auch teilweise 1-2 Jahre anschauen, auch in den verschiedenen Jahreszeiten, die ja wichtig sind für den Garten. Also wie sieht es im Frühjahr aus, wie soll es im Sommer aussehen, was ist im Herbst schön und deswegen braucht es seine Zeit und man darf da auch nicht zu sehr hetzen und Garten erdet dann eben auch und es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich immer für mich wichtig finde, so Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, das ist ein ganz wichtiger Spruch für Gärtner, weil viele wollen es halt heute ganz schnell haben und kaufen irgendwas, was schon fix und foxy auch als Garten designt ist und fertig dann dahingestellt werden soll in ihren Garten und das funktioniert nicht, weil meistens gehen die Pflanzen kaputt, es ist viel schöner, man sieht auch, wie was wächst und wie sich was verändert und das ist das, was den Garten, glaube ich, auch lebendig macht.
Habe die Ehre, der Ratsch am Vormittag auf BR Heimat heute im Zeichen des Gartens. Wie Sabine, Freifrau von Süßkind, zu ihrem Schloss und damit auch zum Schlosspark gekommen ist, darüber haben wir schon kurz gesprochen, auch was sie da eigentlich macht. Jetzt ist die Sonne so ein bisschen noch rausgekommen, Frau von Süßkind. Das lässt den Garten und auch das Grün und auch die Farben gleich in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Und vor allem sieht man auch, die Tiere genießen das, dass endlich die Sonne wieder da ist.
Ja, die Tiere finden das auch schön. Hier hinten haben wir 7 Hühner, die ich in der Küche großgezogen habe, weil wir das erste Mal diesmal mit einem Inkubator gearbeitet haben, um die Eier auszubrüten, weil wir sonst immer so hohe Verluste haben, weil wir eben auch leider Ratten hier haben im Hühnerstall und die beißen sich überall durch. Und dann, wenn die Küken klein sind, werden die auch oft mal gefressen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen die jetzt eigentlich nicht aufgeben, sondern lassen die tatsächlich in der Küche groß werden. Da kommt auch gerade Liseli, unser bulgarischer Flüchtlingshund, der die Sonne auch sehr liebt. Das ist ganz witzig, weil wir haben ja 5 schwarze Erdelterrier und einen weißen Hund. Und der weiße Hund liegt sofort in der Sonne, wenn es heiß ist, in der prallen Sonne. Die Erdels gehen dann mit dem schwarzen Fell lieber in den Schatten. Und so ist es bei den Pferden auch. Wir haben einen Schimmel und einen braunen und einen schwarzen. Da sieht man auch ganz deutlich, der weiße liebt die Sonne, der schwarze geht auch lieber in den Schatten.
Mit sehr schönen Namen habe ich gelesen. Der eine heißt Fabuloso.
Fabuloso, ja.
Dann Aldente.
Aldente, ja, das ist eine witzige Geschichte, weil ich habe ihn gekauft als Fohlen und der hieß eigentlich ganz anders. Und meine Mutter hört nicht so gut am Telefon. Und habe ich gesagt, ich habe ein Pferd gekauft. Das heißt, so ähnlich was wie Aldente. Und dann hat sie gesagt, ach, Aldente, halbfertig, okay, passt ja dann, wenn er erst ein Jahr alt ist und deswegen heißt er Aldente jetzt. Und dann haben wir noch den Hugador.
Neben den 6 Hunden eben tatsächlich viele Hühner, auch Enten.
Die Laufente, die hatten wir 5 Jahre lang. Die ist, glaube ich, auch dem Fuchs zum Opfer gefallen. Oder sie hat sich irgendwie verwildert, sie ist nicht mehr da, weil wir haben noch 2 Gänse, die als Wachgänse fungieren. Und das machen die eigentlich auch ganz toll, wobei, wenn wirklich irgendjemand kommt, dann haben sie auch oft Angst und gehen. Ja.
Und welche helfen gegen die berühmten Nacktschnecken, der Horror jedes Hobbygärtners sind?
Das sind theoretisch die chinesischen Laufenten, wobei die bei uns zu faul waren. Die haben keine Nacktschnecken gefressen, aber wir haben auch keine Nacktschnecken hier eigentlich. Weil wir haben ganz viele Weinbergschnecken und ich habe mal gelesen, wo Weinbergschnecken sind, die vertreiben dann tatsächlich auch die Nacktschnecken. Und das scheint zu funktionieren. Also wir haben keine Nacktschneckenprallage hier.
Und dann habe ich ihn vorhin, als ich gekommen bin, gehört. Jetzt verhält er sich irgendwie ruhig oder wie viel sind es überhaupt? Die Pfauen?
Der Pfauen. Also wir haben eine Pfau, einen männlichen und ein neues Weibchen, die aber noch zu klein ist, um jetzt dieses Jahr Junge bekommen zu haben. Der sitzt auf den Bäumen. Der hat sich jetzt wahrscheinlich, weil es vorher so viel geregnet hat, auch vielleicht den Stall verzogen. Aber die sitzen beide hier im Lustgarten normalerweise auf den Bäumen und finden es schön und schauen runter und schreien eigentlich nur tatsächlich im Frühjahr, also zur Balzzeit. Danach relativ selten.
Die Tiere müssen versorgt werden. Der Garten will gestaltet werden. Neue Ideen wollen in die Realität umgesetzt werden. Wann finden Sie dann Zeit für sich auch mal zur Regeneration? Machen Sie überhaupt mal Urlaub oder ist es Urlaub für Sie, weil Sie ständig an einem Ort wohnen, wo andere Leute gerne Urlaub machen würden?
Ja, nein, Urlaub, also während der Saison gibt es eigentlich keinen Urlaub. Tatsächlich von April bis Oktober sind wir relativ urlaubslos. Man kann mal schauen, dass man unter der Woche 1-2 Tage irgendwo hinfährt schnell. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eigentlich dann im Winter erst irgendwo hinfahren und dort andere Gärten anschauen, sei es in England oder in Italien und dann auch gleich tatsächlich 3-4 Wochen wegbleiben, auch die Hunde alle mitnehmen. Wir haben ein neues Wohnmobil gekauft, mit dem wir dann mit den Hunden on Tour sind quasi und tatsächlich dann so durch Europa tingeln. Und das ist unglaublich befreiend, weil dann hat man eigentlich keine so Verpflichtung. Man muss nur schauen, sind alle 6 Hunde im Auto und dann kann man losfahren. Man kann mit leichtem Gepäck reisen und kann wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen anderen Garten anschauen und sich Inspirationen holen.
Sabine, Freifrau von Süßkind, ist heute zu Gast bei Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag. Heute ist es etwas verschoben. Ich bin eigentlich zu Gast bei Ihnen, was mich sehr freut, auf Schloss Dennenlohe. Wir haben inzwischen wunderschönen Sonnenschein bekommen und stehen jetzt hier auf der Terrasse mit Blick genau darüber, auf die Brüstung, hinter der sich der See verbirgt, über den wir schon gesprochen haben. Und gleichzeitig sehen wir wunderbar blühenden Rhododendron.
Mhm. Ja, das stimmt. Also hier im inneren Garten gibt es auch eine ganze Reihe von Rhododendron, die schon von der Mutter meines Mannes gepflanzt wurde. Im inneren Garten ist eigentlich nichts älter als 60 Jahre, weil das war früher mal ein ganz französischer Gemüsegarten. Und nach dem Krieg, wie alle Flüchtlinge, 60 Flüchtlinge wohnten hier im Haus, wie die alle weg waren, hat meine Schwiegermutter den Garten aufgelöst als englischen Garten und hat dann eben die ersten Rhododendron gepflanzt schon.
Und den mögen auch die Hühner und die Hähne offensichtlich?
Die Hähne und Hühner verstecken sich jetzt eher im Schatten drunter, wenn es warm ist, würde ich sagen.
Trotzdem, Rhododendren gibt es, habe ich gelesen, über 1000 Arten.
Vor allem die Wildsorten, die eigentlich aus dem Himalaya kommen. Es gibt ja mittlerweile viele Hybridsorten, die jetzt auch gezüchtet wurden schon, dass sie auch zum Beispiel kalkhaltige Böden, wie es in Bayern eigentlich üblich ist, jetzt schon tolerieren oder lieben. Das heißt, man muss jetzt keinen Torf, was man eh nicht darf, mehr pflanzen. Bei uns stehen sie in so einem Schlickgemisch vom Ufer, was sie eben sehr gut finden. Und sie kommen auch mit Sand und Lehm gut zurecht. Wenn man sie daran gewöhnt, dann funktioniert das bei uns auch gut in den neueren Bereichen, wo wir sie pflanzen. Und ich bin eigentlich eher ein Fan von Azaleen, die ja ihre Blätter im Winter verlieren und neu austreiben, weil die nicht so dunkel und düster aussehen, finde ich. Die sind immer ein bisschen schöner und haben auch diese wunderbaren Farben, wenn sie blühen, alles in Gelb- und Orangetönen. Und das finde ich fast schöner als Rosalilla.
Und was die Hobbygärtner immer interessiert, winterhart sind sie auch?
Ja, also Rhododendren sind auf jeden Fall bis minus 20 Grad winterhart. Wir haben schon mal minus 25 Grad hier, aber wir haben natürlich ein Kleinklima durch den See geschaffen mittlerweile. Der See gibt immer Feuchtigkeit im Winter ab. Das heißt, auch Magnolien, die wir haben, die eigentlich nicht mehr als minus 6 Grad tolerieren, überleben bei uns auch mal ein paar Tage mit minus 25 Grad.
Dann drehen wir uns jetzt um, würde ich mal sagen, und haben den Schlossbau direkt hinter uns mit einer altehrwürdigen Tür, die wir mal aufmachen.
Ja, dann kommen wir gleich hier in den Esssaal.
Ein großer Saal tut sich hier auf mit Kronleuchtern und einem großen Tisch mit vielen Stühlen.
Da findet auch immer die Jury-Sitzung statt. Wir vergeben ja seit 20 Jahren jetzt den Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreis. Das war auch so eine Idee, die sich daraus entwickelt hat, dass mein Mann Gärtner war und wir waren auf einer Gartenmesse in Frankreich und haben gesagt, oh, es gibt gar nicht so viele Preise für Gartenbücher und Gartenbücher sind nach den Kochbüchern die am zweitmeistverkauften Sachbücher. Das wussten die Verlage selber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir diesen Deutschen Gartenbuchpreis ins Leben gerufen. Wir vergeben auch Preise, eben Geldpreise für Autoren, weil es wirklich immer ganz tolle Autoren gibt, die Gartenbücher schreiben, aber zum Beispiel keinen Verlag finden und dann ihre gesamte Wohnzimmereinrichtung, den Fall hatten wir, verkaufen mussten, um dieses Buch zu machen und dann gewinnt er halt bei uns einen Preis. Und wenn das Buch gut geworden ist, in dem Fall war es gut, ein ganz tolles Buch über Leberblümchen und er hat 5.000 Euro Geldpreis gewonnen jetzt. Und das versuchen wir eben zu machen. Und hier haben wir eben dann die Jury-Sitzung mit ganz vielen Büchern und wir haben ja auch die internationale Gartenbuchbibliothek zu bestimmten Tagen übrig hat, wo eben in den letzten 20 Jahren alle Gartenbücher, die erschienen sind, dort eingereicht sind. Wenn wir hier weitergehen, dann sehen wir ja nochmal die Nebengebäude, südliches und nördliches Nebengebäude. Da sind Säle drin, in denen man heiraten kann jetzt oder auch Empfänge machen kann. Und wir haben dann natürlich den Gutshof drüben, da haben wir den großen Antikmarkt mit 500 Quadratmetern. Und da gibt es eben auch mal wieder Antik- und Brokante Tage, wo man stöbern kann jetzt und zusätzlich andere Antiquitätenkennler kommen. Weil ich gehe gerne auch wahnsinnig gerne auf Antiquitätenmärkte. Ich darf nichts mehr kaufen. Ich habe totales Kaufverbot von meinen Kindern, weil es hier schon so voll ist. Aber ja, ich versuche das in den Ferien Wohnung ist alles unterzubekommen.
Apropos Kinder, Sie haben zwei Kinder, Zwillinge, großer Name, verpflichtet natürlich oft, Besitz auch, wie wir wissen. Wie sehen Sie das als Elternpaar, wenn Sie auf Ihren Sohn, Ihre Tochter blicken? Haben Sie Erwartungen, dass Sie Ihr Lebenswerk weiterführen?
Jein. Also ich würde sagen, mein Mann wurde natürlich gezwungen, er war Einzelkind, er musste das übernehmen. Wir sind dabei zu sagen, also wir haben einen Sohn und eine Tochter, unser Sohn hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert, was ganz anderes. Der wird hier nie im Garten buddeln, so wie mein Mann das macht. Das macht ihm auch keinen Spaß. Meine Tochter ist eher kreativer, die arbeitet aber jetzt bei einer Unternehmensberatung in Berlin gerade und hat zwar Homeoffice, ist auch oft hier. Die kann sich, glaube ich, das noch eher vorstellen. Ich denke mal, in der nächsten Generation, die Kinderwehr sind sich einig, dass sie Denlo erhalten wollen, dass einer von ihnen hier leben wird oder jetzt auch in einer Großfamilie hier leben wird. Denlo ist ja auch groß genug, dass man, wenn die Ehepartner sich gut verstehen, als Gesamtfamilie hier leben kann, war ja früher auch so. Wobei früher die Kinder zum Beispiel nicht kommen durften. Es gab ein eigenes Familienhaus, da sind die ausquartiert worden dann. Aber bei uns ist es jetzt anders und ich denke, sie werden sich einigen. Ich glaube auch, sie wissen, dass der Park was ganz Besonderes ist. Aus dem Park schöpfen sie, glaube ich, auch Kraft. Sie gehen da gerne spazieren, sie schauen sich das an, wie Besucher, so mitarbeiten, macht unser Sohn jetzt weniger, unsere Tochter mehr. Aber das kommt natürlich auch. Ich meine, die sind jetzt 26. Mit 26 geht man per se vielleicht nicht gerne in den Garten. Das kommt, wenn man später älter wird und wenn man selber Kinder hat. Und ich glaube, sie sind sich einig, sie wollen den Park erhalten. Ob sie jemals selber, so wie mein Mann, jetzt gerne Führungen machen mit Besuchergruppen, das glaube ich jetzt eher weniger. Aber dafür kann man sich auch jemanden anstellen, der auch eine nette Führung macht und dann auch vom Garten so begeistert ist, dass er das Feuer, was mein Mann jetzt rüberbringt, vielleicht in einem kleineren Grad dann auch an die Besucher übertragen kann. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Nach den 11 Uhr Nachrichten geht's hier bei uns weiter. Auch in der kommenden Stunde bin ich bei Sabine Freifrau von Süßkind zu Gast im Schlosspark Dennenlohe im Landkreis Ansbach mit seinen wunderbaren Rhododendron-Beständen. Wir sprechen dann unter anderem auch darüber, wie das Schloss und seine Gärten eine tragende Rolle in Dreharbeiten für Film und Fernsehen gespielt hat. und was sich hinter der zweiten Profession von Baronin von Süßkind verbirgt, nämlich der Gartentherapie. Ich würde mich freuen, wenn Sie nach 11 wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, habe die Ehre. Tom Viehweg meldet sich aus dem schönen Unterschwaningen im Landkreis Ansbach. Sabine von Süßkind ist heute unsere Gastgeberin auf Schloss Dennenlohe. Blaues Blut hat sie nicht von Geburt an, sondern weil sie es so wollte, und den wunderschönen Landschaftsgarten rund um das Familienschloss entwickelt sie mit ihrem Mann Robert weiter und füllt ihn auch mit Kunst und mit Kultur. Ich freue mich auf eine zweite Gesprächsrunde noch bis um 12. Habe die Ehre, unser Ratsch am Vormittag auf BR Heimat heute aus dem Schlosspark von Schloss Dennenlohe im Landkreis Ansbach. Wir haben gerade die Fichtelgebirgsmusik gehört mit dem Schlossgeist, so heißt das Stückle. Befindet sich die Situation in einem Schloss immer so, dass man nach einem Schlossgeist verlangt oder gefragt wird, oder gibt es sogar hier auf Dennenlohe tatsächlich einen?
Man wird oft gefragt, aber Dennenlohe ist ja ein Barockschloss, 1734 gebaut, und da war es schon so weit, dass die Aufklärung eigentlich so war, dass man wusste, es gibt jetzt keine Geister mehr. Deswegen gibt es tatsächlich hier keine Geister und es gab auch nie welche, soweit ich weiß.
Freifrau Sabine von Süßkind, es gibt aber einen Drachen. Der sind nicht Sie, um Gottes Willen. Sie sind mein Gast heute bei Habe die Ehre. Aber es gibt tatsächlich einen, oder?
Ja, es gibt einen Drachen im Garten. Also wir haben angefangen mit dem Botanischen Garten, oder der alte Rhododendronpark ist. Und da hatten wir die Idee, eben einen Drachen zu gestalten, den wir dann mit Rhododendron gepflanzt haben, sodass man ihn auch erkennen konnte. Jetzt ist er leider sehr groß geworden. Für die meisten Leute ist er nur mit Erklärung zu finden. Und wir hatten ja dieses runde Mondtor gebaut. Und da ist es eben so, es gibt eine Schwelle an dem Mondtor. Und die Chinesen sagen eben, dass die bösen Drachen draußen bleiben müssen, und deswegen haben alle chinesischen Häuser eine Schwelle, damit dieser böse Geist oder der böse Drachen nicht ins Haus kommt und auch nicht landen kann. Deswegen gibt es diese geschwungenen Mansardendächer, und das ist auch eine witzige Geschichte, weil viele Besucher fragen uns ja, wie kommt es dazu, dass sie jetzt so viele asiatische Teile haben. Gut, der Rhododendron kommt aus dem Himalaya, und ich habe ja schon gesagt, er wächst hier gut an, und das war für meinen Mann einfach, den damals zu machen. Aber wir haben auch das Mansardendach am Schloss, wie viele andere Schlösser oder Häuser auch, und das geht zurück auf einen französischen Architekten Eduard Monsard, und der war in China und hat eine Reise gemacht und hat dann diese Dächer mit nach Europa gebracht. Und deswegen gibt es da eben sehr wohl Anklänge. Jetzt auch beim Mondtor haben wir so geschwungene Reiter, und die sind eben so geschwungen, damit die bösen Drachen nicht auf den Dächern landen können und Unglück bringen. Deswegen haben wir unseren Drachen eben auch draußen im Park landen lassen.
Das heißt, man ist hier gut behütet, sei es als Tagesgast, aber auch als jemand, der beispielsweise hier übernachtet, denn auch das bieten sie an.
Ja, wir haben mittlerweile mehrere Ferienwohnungen und auch ein Ferienhaus gegenüber vom Schloss, das alte Forsthaus. Das ist sogar älter als das Schloss, von 1700. Und das ist so traditionell der Witwensitz gewesen. Und wie meine Schwiegermutter vor 2 Jahren gestorben ist und ich hoffe noch nicht so bald sterbe, haben gesagt, wir können es jetzt mal neu umbauen. Und ich habe das sehr schön gestaltet und haben da jetzt ein sehr schönes Airbnb-Haus draus gemacht, oder was man einfach auch direkt mieten kann, wenn man bei uns anruft. Und dann gibt es eben noch verschiedene Wohnungen in den Nebengebäuden, im Gutshof oder auch hier im Schlossgelände. Und tatsächlich waren die auch letztes Wochenende alle vermietet, weil so ein langes Wochenende war, und das funktioniert mittlerweile ganz gut und man lernt interessante Leute kennen, und viele kommen halt auch mit Hund, weil bei uns halt auch Hunde erlaubt sind, jetzt im Park, aber auch in den Wohnungen, und das ist für viele Leute dann doch so, dass es nicht so häufig ist, dass man seine Hunde mitnehmen darf, und deswegen wird es ganz gut angenommen eigentlich.
Sie bieten sogar spezielle Hundespieltage an.
Ja, das ist ein ganz tolles Format. Das haben wir entdeckt, wie wir selber mit den Hunden in Amerika waren. Und mein Mann ist mit 2 Hunden vorausgeflogen, weil Lufthansa damals nur immer 2 oder maximal 3 Hunde im Luftraum hatte. Und wir hatten aber 5. Und deswegen blieb ich mit den Kindern und den Hunden noch einen Tag am Strand. Und da waren wir in Los Angeles, und da waren ungelogen 3000 Hunde am Strand auf einem Abschnitt von, ich weiß nicht, 10 Kilometer. Und wie ich dann mit den Hunden zum Flughafen bin, sind die so tot gewesen. Die sind alle in ihre Boxen gefallen und haben geschlafen, bis sie in München waren. Ich dachte, was für ein tolles Format. Man kriegt die Hunde müde und glücklich. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir hier auch machen. Das ist tatsächlich ein ganz schönes Format, weil es viele Hundebesitzer gibt, die sehr verunsichert sind, und viele Hunde, die seit 3 Jahren schon bei ihren Besitzern sind, noch nie ohne Leine laufen konnten, weil sie halt vielleicht jagen oder unterwegs sind im Wald und die Besitzer auch nicht sich trauen, sie loszulassen. Was ich verstehe, das ist immer ein Wabonspiel, kommt der Hund zurück oder nicht, wird er überfahren oder überlebt er. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir machen das hier, und dieses Gelände mit 26 Hektar ist eben eingezäunt mit so einem Wildschutzzaun, und da sehen die Hundebesitzer, der Hund bleibt bei mir, der findet mich sogar im Café, wenn ich da sitze, und es sind ganz viele andere Leute drumherum, der kommt wieder zu mir. Und dieses Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird, unabhängig davon, dass die Hunde viel Spaß haben, weil die einfach rumlaufen und baden können und hin und her rennen, ist ein tolles Format jetzt. Und Hundebesitzer, die achten auch nicht so sehr aufs Wetter. Also tatsächlich auch letztes Wochenende waren viele Hundebesitzer da, weil die müssen ja raus mit ihrem Hund, und deswegen kommen die auch, wenn es regnet.
Das nächste Mal dann am 15. Juni und dann dürfen die Hunde tatsächlich auch komplett ohne Leine hier rumlaufen.
Genau, also da ist der äußere Landschaftspark hier offen, also im inneren Garten eben jetzt nicht, weil da sind eben die Pfauen und Hühner und Gänse und viele Hunde tolerieren das ja nicht unbedingt, unsere sind dran gewöhnt und deswegen dürfen die draußen im Landschaftspark total frei laufen und das macht super Spaß für die Hunde.
Hatten Sie vorher ein Faible für Tiere und für Pflanzen und für Gärten oder haben Sie das alles erst hier entdeckt?
Mein Mann hat mich schon gut ausgesucht. Er hat lange gewartet, bis er geheiratet hat. Er war schon 42 oder 36, 38 und hat sich immer überlegt, welche Frau hält es hier aus jetzt. Weil wie ich hierher kam, da war es ja hier noch ganz still. Da kam ja kein Mensch vorbei. Das war wirklich eigentlich sehr öde und langweilig, kann man sagen. Und dann haben wir den ganzen Trubel mitgebracht. Und tatsächlich wollte ich immer mein Leben lang einen Hund haben, aber ich bin Allergiker gewesen. Und ich hatte mal einen Dalmatiner eine Woche lang und da musste ich den wieder zurück zum Züchter geben, weil ich diese Stichelhaare nicht vertragen habe. Und mein Mann hat mir dann zur Verlobung den ersten Erdel geschenkt, weil er hatte schon Erdels und Erdels verlieren keine Haare. Die verlieren nur ganze Wollbüschel, so wenn sie was verlieren.
Das sind Terrier.
Das sind Terrier. Erdelterrier sind die größten Terrier, die es gibt. Es gibt auch noch kleine Welsh und Irish und so. Mein Mann hatte eben schon einen Foxtel damals, einen Foxterrier und einen Erdel. Und dann haben wir gemerkt, dass ich auf die nicht allergisch bin. Und dann habe ich den ersten gekriegt und seitdem haben wir dann immer wieder alle 10 Jahre mal gezüchtet. Und deswegen haben wir immer so viele, weil wir uns dann nicht einigen können, welche behalten wir, welche geben wir weg. Und deswegen haben wir meistens immer so zwischen 4 und 6. Und dann war ich auch allergisch auf Pferde eigentlich und habe dann auch festgestellt, bin immer schon geritten und hatte aber nur so ein Pferd, wo ich schnell in den Stall bin, dann konnte ich reiten und dann musste ich wieder zurück und sofort in die Dusche. Und je mehr ich hier im Dreck wohne, und es ist tatsächlich so, das kann man allen Allergikern nur raten, ich bin sehr sauber aufgewachsen jetzt in einem Haushalt in München, und je mehr ich hier im Dreck bin, desto mehr ist die Allergie verschwunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in 4 Wochen weg bin und ich komme wieder zurück und gehe in den Pferdestall, dann habe ich auch wieder eine Allergie. Dann muss ich wieder jeden Tag reingehen und ausmisten und füttern und mit Heu hantieren und dann ist es auch wieder weg nach einer Woche. Das heißt, je mehr der Körper konfrontiert ist mit Dreck, desto weniger hat der Zeit, irgendwelche Allergien zu bilden. Und deswegen bin ich seitdem, also auch dieses Jahr, ich habe jetzt nicht mehr Heuschnupfen gehabt jetzt. Es war nichts und das finde ich eine ganz tolle Sache. Das muss man jedem sagen, weil das weiß keiner immer. Alle, ich habe jahrelang desensibilisiert, hypersensibilisiert, Eigenbluttherapie gemacht, alles. Und es hat alles nichts genutzt. Genutzt hat letztlich nur der Dreck hier von den Lur.
BR Heimat bei Habe die Ehre im Ratsch. Und während wir im Hintergrund das Federvieh auf Schloss Dennenlohe hören, haben wir gerade den Kirschblütenzauber musikalisch gehört, der uns natürlich ein bisschen, die Kirschblüte ist vorbei, aber etwas nach Japan führt. Und ich stehe jetzt mit meinem heutigen Gast, Sabine Freifrau von Süßkind, vor einer Mauer. Und in die Mauer eingelassen ist ein Tor, aber nicht so ein klassisches, sondern das ist ein rundes Tor.
Ja, ein rundes, rotes Mondtor, ja. Und durch dieses Tor kann man eben den inneren Barockgarten verlassen und geht dann in den Park. Das ist der alte Teil des Parks, den wir als erstes angelegt haben vor 34 Jahren mit dem Drachen, den ich schon erwähnt hatte. Man kommt dann über die Rote Brücke, kann man weitergehen über eine Steinbrücke. Man hat einen chinesisch-japanischen Bachlauf, wo das Wasser runterplätschert, kommt dann auf die Bambusinsel, geht über ganz abenteuerliche Brücken, eine Hängebrücke oder eine Pontonbrücke oder Trittsteine bis zur chinesischen Brücke. Die haben wir nachempfunden, dem Kaiserpalast. Und man kommt ja dann doch als Gärtner überall hin, 2019 in Peking auf einer internationalen Gartenmesse und haben dort dann die Minkgräber besucht und haben da gesehen, wunderbare große Elefanten und Xihis, das sind so Fabelwesen, und haben gesagt, oh, das wollen wir auch. Das war auch so eine verrückte Idee. Wir haben dann tatsächlich einen Container bestellt, haben die nachmachen lassen mit einem Monopterus noch, der als Erinnerungsmal für meinen Vater gedacht war, der kurz vorher gestorben war. Und da haben wir so einen kleinen Glänze-Pavillon wie im englischen Garten, nur kleiner, da heißt es bei uns Horsthopterus, weil mein Vater Horst hieß, mit diesen Xihis und Elefanten tatsächlich aus China hier ankommen lassen. Und deswegen haben wir dann uns so weiter nach hinten entwickelt und haben dann bis zum Bhutan-Tempel, den wir schon seit 2013 aus Bhutan geholt haben, versucht eben auch jetzt so unterschiedliche Entwicklungsschritte im Park zu machen. Und die Idee des Parks ist ja, man entdeckt hinter jeder Ecke etwas Neues. Das ist nicht so wie bei der Insel Mainau, dass wir große geteerte Wege haben, sondern man schlängelt sich durch kleine Pfade. Und die Idee war eben, hinter jeder Ecke was Neues zu entdecken. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Viele Leute, die jetzt aus dem Park rausgehen und sagen, oh, es war so schön, man braucht gar nicht Urlaub in Asien machen, hat gerade eine Google-Rezession geschrieben, man kann einfach einen Tag nach Dennenlohe kommen. Und das freut uns dann auch, dass die Leute es mittlerweile auch so empfinden und so sagen, es ist ein Sehnsuchtsort, man kann die Seele hängen lassen, man hat die grüne, ja, man hat nicht nur die grüne Lunge, sondern man hat tatsächlich so dieses grüne Gefühl und man kann sich hier völlig entrückt mit der Natur beschäftigen und dann ganz beseelt und auch voller Kraft wieder tatsächlich aus dem Park nach Hause gehen.
Das alles kann man auch sehr ernst nehmen, aber ich habe jetzt einfach beim Zuhören gedacht, das, was Sie hier tun und was Sie sich überlegen, ist auch immer ein bisschen mit einem Schuss Humor, mit einem Schuss Augenzwinkern verbunden.
Es sind so verrückte Ideen, man muss den Park jetzt nicht historisch aufrollen, um ihn zu verstehen. Also wenn mein Mann eine Gartenführung macht, dann erzählt er viele Sachen, die wir uns dabei überlegt haben. Das muss man aber tatsächlich nicht unbedingt wissen. Man kann einfach durchgehen und den Park genießen. Und man sieht dann, dass alle Bäume so ein Masch und Draht haben, weil wir eben ganz viele Biber haben, die jetzt den Park selbsttätig verändern. Und nur die Bäume, die wir behalten wollen, haben wir eben diesen Draht. Also im Moor zum Beispiel, wir haben ja ein Moor mit der Universität Erlangen zusammen. Da ist ja mein fleißigster Mitarbeiter. Ich würde sagen, jetzt alleine in den letzten Wochen hat er 40, 50 Bäume rausgeschlagen jetzt. Was gut ist, weil die Bäume wachsen schneller, als man da nachkommen würde. Und wenn ich jemanden mit der Motorsäge hinstelle, kann er das gar nicht so effektiv machen wie der Biber. Das heißt, man kann auch mit der Natur gut zusammenarbeiten.
Und Ihr Mann Robert hat viele Ideen, die er auf jeden Fall unbedingt noch umsetzen möchte in seinem Leben. In der ersten Stunde klang das ja schon an.
Ja.
Der Vulkan soll unweit von hier entstehen.
Ja, wir haben jetzt schon einen Berg und wir haben verschiedene Ideen. Also letztlich haben die Kinder und ich, mein Mann, überstimmt. Er wollte einen riesengroßen Kessel machen, kann man eigentlich sagen, der letztlich fast 200 Meter breit gewesen wäre und dann bis aufs Grundwasser runtergegangen wäre und dann noch einen Tunnel gehabt hätte, womit man wieder rauskommt. Also sehr kompliziert und mit sehr viel Bauanträgen vor allem jetzt verbunden.
Vermutlich gibt es in Bayern keinen wirklichen Vordruck für einen Bauantrag für einen Vulkan im Freistaat.
Das nicht, aber ich glaube, sie kriegen auch keine Erdaufschüttung mit einem 80-Meter-Tunnel so einfach für Besucher durch. Das ist was wie eine Fahrradunterführung. Da brauchen sie Fundamente und Überschwemmungshilfen. Also das hätten wir nicht durchgekriegt. Und da habe ich auch gar keine Lust drauf, mich rumzuärgern.
Und die Lava?
Die Lava, die wird es tatsächlich mit einer Nebelmaschine und dann vielleicht mit Lichtmaschine gemacht. Also Dessau hat tatsächlich in dem Vulkan, der 1780 gebaut wurde, die haben so flüssiges Feuer, was sie wirklich, also sie haben Feuer, was sie dann so runterlaufen lassen, so ein bisschen. Das funktioniert bei denen, aber da müssen 20 Leute im Hintergrund arbeiten, dass es funktioniert. Das machen wir nicht. Also wir versuchen es dann technisch mit besseren Lösungen hinzubekommen.
Das ist das Gartenreich Dessau und Wörlitz in Sachsen-Anhalt. Das heißt, das haben Sie als Inspiration genommen und gleichzeitig auch eine Reise tatsächlich nach Italien an den Vesuv?
Tatsächlich hat das damals der Fürst von Dessau gemacht. Der war im Vesuv und hat in ganz Neapel und diesen Vulkan nachgebaut für seine Bewohner. Der Garten war schon offen, bevor der englische Garten für die Bevölkerung geöffnet wurde. Also die durften immer schon in diesen Garten gehen. Der war sehr fortschrittlich. Und er wollte eben, dass seine Bewohner, die nicht reisen konnten, das sehen können. Wie sieht es aus am Vesuv? Und deswegen hat er diesen Vesuv nachgebaut als Vulkan und dann auch so Neapel so ein bisschen dahinter mit ein paar Häusern, damit sie sich das vorstellen können. Und mein Mann hat die immer schon toll gefunden und wir waren diesen Winter auf dem Rückweg von Italien, auch am Vesuv mit allen Hunden sind wir einmal drum rumgelaufen und er hat sich den Krater genau angeschaut. Ich dachte schon, Gott, wenn er sowas baut, dann wären wir hier nicht mehr froh, weil es ist dann doch etwas zu groß. Aber wir haben ihn jetzt mit vereinter Kraft, glaube ich, mit Veto von allen Kindern und mir dazu bekommen, dass wir jetzt einen Berg, den wir schon haben, wesentlich höher machen, einen Spiralweg nach oben machen und einen kleinen Krater innen drin, von dem dann zumindest Rauch, wenn auch keine Lava rauskommt.
Sie beschreiben all dieses, wie Ideen kommen, wie sie umgesetzt werden, manchmal sogar verworfen werden in Ihrem Gartenblog, kann auch jeder nachlesen, unter www.dennenlohe.de. Und was da noch steht über eine spektakuläre Aufstellaktion für ein japanisches Tor, darüber werden wir noch sprechen in dieser Stunde bei Habe die Ehre. Und wir haben schon über Robert Freiherr von Süßkind gesprochen, dem Baron, Ihrem Ehemann, Sabine von Süßkind. Der ist eigentlich so ein Waldbauernbub oder zumindest ein Bauernbub letztendlich, oder? Er hat sich auch dem Bio-Gedanken verschrieben und Sie machen hier nicht nur Zierpflanzen für sich persönlich und auch für Ihre Gäste, sondern Sie züchten beispielsweise auch Kräuter.
Tatsächlich arbeiten wir immer mit Stauden im Garten, weil Stauden sind mehrjährige Pflanzen. Das kommt uns natürlich mehr entgegen, weil wir einfach den Park mit sehr wenig Personal betreiben. Wir haben irgendwie 1,5 Gärtner plus meinen Mann oder 1,5 Hilfskräfte und meinen Mann. Das heißt, bei 26 Hektar haben sie da nicht sehr viel Möglichkeit, jetzt mit Jahrespflanzen zu arbeiten. Aber tatsächlich ja, also Dennenlohe hat sich ja jahrhundertelang über Land- und Forstwirtschaft finanziert. Und mein Mann hat erst 1989 dann den Wald an den Freistaat Bayern verkauft. Der große Wald, der hier von Dennenlohe bis nach Ansbach geht, gehörte immer früher zu Dennenlohe dazu. Und er hat eben gesagt, er kann mit diesem Wald das Schloss nicht mehr erhalten, weil man hat dann irgendwie 10.000 Mark im Jahr erhalten aus den Waldverkäufen. Und der Freistaat hat ja auch sehr stark limitiert, wie viel Holz da ausgeschlagen werden durfte. Und deswegen hat er dann gesagt, er macht was anderes. Und so kam dann eben der Park zustande. Tatsächlich ist es aber so, dass wir Biolandbetrieb sind. Wir haben noch nie gespritzt hier. Wir arbeiten wirklich jetzt hauptsächlich mit Wiesen. Also wir haben ja große Wiesenflächen, die auch mit sehr teuren Samen angesät wurden, dass die frühjahrsblühend sind, sommerblühend sind. Und die werden dann eben geschnitten, die werden zu Kops verarbeitet, wenn die Energiepreise nicht so hoch sind. Jetzt momentan dieses Jahr werden wir wahrscheinlich gar keine Kops machen, weil der Ertrag der Kops, wenn ich die verkaufe, ist weniger als das, was ich bezahlen muss, um sie zu machen.
Das müssen wir vielleicht erklären, diesen Fachbegriff.
Genau. Also Kops sind, da wird die Wiese wird geschnitten, das Heu wird geschnitten und dann wird es zum Trocknen gebracht und dann wird es als Pferde- oder Kraftfutter für Kühe verarbeitet in so kleine Würfelchen. Es wird praktisch gepresst und getrocknet und diese Kosten sind enorm gestiegen, weil die Energiekosten so hoch sind. Das heißt jetzt, wenn ich mähe und ich lasse die Kops abholen oder ich lasse das Heu abholen und es wird ein Kops draus gemacht, dann ist der Preis, den ich erziele, weniger als das, was mich die Arbeit des Schneidens kostet und des Abfahrens. Deswegen machen wir jetzt dieses Jahr auch nur Heu und benutzen es natürlich auch für unsere eigenen Pferde und verkaufen das dann auch an andere Reitställe. Ich mache jetzt auch gerade nebenbei noch den Nebenerwerbslandwirt. Bila heißt das. Das ist so ein Programm, was man online machen kann, um als Nicht-Landwirt zu werden. Weil ich sowieso die Mehrfachanträge immer machen muss jetzt. Und das heißt, ich bin so der Ibales-Crack bei uns jetzt.
Wir stehen immer noch am jenseits des Mondtors und schauen auch dort hinüber, wo jetzt ein neues Element dazugekommen ist. Auch so eine Idee, die mit japanischer Gartentradition verbunden ist. Denn Torbögen sind bei den Japanern ja immer so ein Durchschreiten vielleicht in eine andere Welt oder in einen anderen Bewusstseinszustand. Und so ein neues Tor hat sich ihr Mann auch gewünscht.
Das ist ein neues, altes Tor, muss man fast sagen. Also wir haben schon ein Tori- oder Scheutor auf der Hängebrücke, durch das man auf den Bambusgarten kommt jetzt. Und wir hatten dieses Tor tatsächlich schon 2019 für die Landesgartenschau in Wassertrüdingen herstellen lassen. Und es stand auch dort. Dann wurde es da abgebaut. Und wollte er eben immer dieses Tor schwimmend haben, dass man eben diesmal nicht durchgehen kann, sondern eigentlich nur durchschwimmen kann. Und dass es ein Point de Vue auf dem See ist. Also anders als die Japaner das tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, in der Kultur haben. Aber das war schwierig, weil das ist ein Riesentor, das ist 4,50 Meter hoch und sehr schwer. Und also wir haben dann mit vereinten Kräften von unserem Pächter und dem Manitou und dem Bagger und allen möglichen Gerätschaften dieses Tor am Wasser gehabt. Hatten dann aber, jetzt musste es dann hingerudert werden und das Rudern und das Fluten dieser Pontons unten drunter hat dann unser Sohn mit einem Freund vorgenommen und die waren vielleicht ein bisschen zu vehement. Auf jeden Fall ist es umgekippt und dann lag es im Wasser und dann musste es wieder rausgeholt werden und es war gar nicht einfach mit einer Seilwinde. Und
das heißt, Pontons, da waren richtige Tanks darunter?
Tanks drunter, genau, riesige große Tanks, die dann unser Sohn angebohrt hatte mit der Maschine, dass mehr Wasser in diese Tanks fließt, dass das Tor sich absenkt. Das hat es auch getan, aber leider ist das Wasser unregelmäßig reingeflossen und deswegen ist es auf eine Seite gekippt. Deswegen lag es dann da. Und das war dann ein großer Eck, das musste dann mehrmals rausgezogen werden, da musste neue Tanks. Also es war eine Riesenaktion, mein Mann hat es auch nicht abgelassen. Ich habe gesagt, lass es doch einfach irgendwo anders hinstellen, wo wir es ans Festland stellen können, wo wir eine Fläche betonieren können und dann geht man durch, wie Sie gesagt haben, nein, wollte das unbedingt schwimmen haben. Und jetzt, Gott sei Dank, toi, 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 es steht, es schwimmt, es hält auch und der See wird ja einmal im Jahr abgelassen, weil der Pächter dann die Fische rausfängt und ich hoffe, es wird dann auch wieder hochschwimmen, wenn das Wasser im Oktober weg ist und das Wasser im November wieder eingelassen wird. Das werden wir sehen.
Und diese Aufstellaktion, die war mitten im Winter, das heißt, es war richtig kalt. Sie hatten auch Helfer aus quasi südlich des Polarkreises, selbst die haben geflucht.
Die haben nicht geflucht, die waren einfach total feige. Also mein Mann war sicher eine Stunde im Wasser gestanden, wie das umgefallen ist. Und dann hatten wir eben Freunde von meinem Sohn aus Island da und auch aus nordischen Teil von England. Und die haben gesagt, oh, die können nicht ins Wasser gehen, es ist so kalt, die können nicht mal zurückschwimmen ans Ufer und so. Ich bin dann selber reingegangen und es war jetzt schon kalt. Und man konnte problemlos da stehen und dann ist ja nicht so groß, dann irgendwie 100 Meter zurückschwimmen. Die haben sich total geziert und der Isländer ist wirklich als letztes reingesprungen. Und der war ein Brackelkerl jetzt, ja, ich habe es gar nicht verstanden, aber der hat sich total geziert und hat sich dann auch gleich erkältet, hatte auch einen Schnupfen hinterher.
Sie haben die Gartenschau in Wassertrüdingen erwähnt. Aktuell ist ja die Landesgartenschau in Kirchheim bei München zu sehen. Ist das überhaupt noch etwas, was Sie inspirieren kann, wenn Sie so viele Attraktionen selber hier bei sich haben in Ihrem Schlossgarten?
Nachhaltigkeit ist ja unser Thema immer schon gewesen. Wir wollen Pflanzen haben, die mehrere Jahre da sind und nicht dann sofort wieder weggerissen werden hinterher. Und wir machen einen Wettbewerb, wollen wir mal schnell kurz, da frisst der Pfau gerade den kleinen Spatz da hinten, der liegt da in der Wiese, vielleicht sollten wir kurz mal...
Ein geschlüpfter kleiner Vogel?
Ja, okay, jetzt geht er weg, gut. Er hat nämlich gerade versucht, den zu attraktieren, weil er dachte, es ist eine Maus, glaube ich, aber jetzt hat er sich im hohen Gras versteckt, ist okay.
Sollten wir den Vogel vielleicht irgendwie retten?
Nein, der Pfau kommt zu uns, weil er denkt, er kriegt was zu essen hier, alles gut. Nein, und es war so, dass wir dann eben gesagt haben, Wir machen mit den Landesgartenschauen tatsächlich Wettbewerbe. Wir haben ja Lucie Pückler, die Frau des berühmten Gartenfürsten, wohnte 16 Jahre lang hier in Den Lohe, bevor sie dann den Fürst Pückler geheiratet hat.
Das ist ja das große Missverständnis. Fürst Pückler hat nicht Eis produziert.
Das war sein Lieblingseis, aber tatsächlich war er Gartenmaniac, könnte man fast sagen, so ähnlich wie mein Mann. Und Lucie hat ihn hier kennengelernt, im Wald. Wenn Sie hier um die Ecke schauen, dann ist sie eines Tages mit ihrer Tochter ausreiten gewesen und hat einen jungen Mann getroffen im Wald. Und der junge Mann hat ihr dann beiden den Hof gemacht. Und man hat überlegt, heiratet er die Tochter oder heiratet er die Mutter? Und er hat sich dann für die Mutter entschieden. Warum? Die Mutter hatte mehr Geld. Und das war der junge Fürst Pückler, der schon wusste, er braucht Geld, weil Garten ist teuer. Und er hat dann wirklich Lucie überzeugt davon, dass sie sich von ihrem Mann, sie war mit dem Grafen zu Pappenheim verheiratet, scheiden lässt. Und eine Woche nach der Scheidung hat sie mit dem Geld aus Franken hier, aus Pappenheim, 45.000 Gulden, hat sie von ihrem Mann bekommen, dass sie den Lohe samt Mobiliar zurückgibt, hat sie den Fürst Pückler geheiratet und damit den berühmten UNESCO-Weltkulturpark Muskau gebaut. Es sind lauter Verrückte hier in Den Lohe, kann man sagen. Und tatsächlich war Pückler auch verrückt und Lucie dann auch letztlich, weil sie hat auch verrückte Sachen gebaut selber. Und ihr Mann war ja 7 Jahre lang im Orient und sie hat dann viele andere Sachen gebaut. Und so kamen wir drauf, genau. Und deswegen haben wir diesen Wettbewerb für Lucie Pückler, für Architektinnen ins Leben gerufen, die auf Landesgarten schauen, jetzt die Möglichkeit haben, Gärten anzulegen. Und die werden auch wieder abgerissen, aber da holen wir die Pflanzen zumindest selber immer zurück. Die nächste ist jetzt 2025 in Furt im Wald. Und Ellwangen hat jetzt für 26 angefragt, die haben auch eine. Da holen wir die Pflanzen und bringen sie wirklich hier nach Den Lohe und machen hier dann nochmal eine Nachhaltigkeitspflanzung in zweiter Ebene.
Das Tanzbeinschwingen in barocker Umgebung, das ist auch etwas, was sehr gut in diesen Garten Den Lohe passt. Sabine Freifrau von Süßkind, Sie haben oft nicht nur Tanzgruppen hier, sondern auch Gruppen, die sich tatsächlich in barocke Gewänder werfen und beispielsweise auch fotografiert werden in dieser Umgebung.
Ja, also wir haben jetzt am 16. Juni zum dritten Mal den Den Lohe Barocktag mit verschiedenen Barockgruppen, die hier Tänze aufführen, die durch den Park flanieren. Auch die Ansbacher kommen mittlerweile dazu, weil dieses Jahr gab es ja keine Rokoko-Festspiele in Ansbach. Die sind zu uns jetzt quasi ausgewandert. Und das passt natürlich sehr gut hierher, weil man dann sieht, wie elegant die Leute früher eigentlich zur Erbauung von Den Lohe hier gewandelt sind. Das ist auch für mich immer ganz interessant zu sehen, weil das so ganz anders war. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn dann hier wirklich im Barock gewandelte Gruppen rumlaufen, Tänze vorführen, ein elegantes Picknick machen. Da denkt man sich, wie schade, dass es heute eigentlich nicht mehr so ist, weil allein die Kostüme passen schon sehr gut dazu. Und deswegen haben wir das jetzt schon das dritte Jahr gemacht und es ist sehr gut angenommen worden. Und natürlich ist Den Lohe auch eine große Fotolocation. Es kommen viele Leute, die sich fotografieren lassen an diesem Barocktag. Wenn man historisch gewandert ist, darf man auch ohne Eintritt in den Park. Und wir sind natürlich jetzt nicht nur für Filmlocation, sondern auch für Bräute, die hier After- oder Pre-Shooting, wie es jetzt heißt, oder alle möglichen Shootings gibt es ja mal für Bräute vor, mitten und hinterher nochmal begehrte Location, weil es halt so viele verschiedene Orte gibt jetzt im Park, vor denen man sich fotografieren lassen kann. Sei es jetzt asiatisch oder eben einfach nur vor einem blühenden Rhododendron oder vor einem blühenden Rosenberg mit 15.000 Rosen, die jetzt anfangen. Es gibt so viele Hintergrundmotive, dass die Leute das mittlerweile eben sehr honorieren und auch gerne hierher kommen.
Und auch dieser Pavillon, in dem wir hier im Lustgarten wieder sitzen, der ist im Endeffekt auch eine Verbindung zu Dreharbeiten, zur Produktion.
Filmkulisse, also ist schon länger hier als ich quasi, also wie Schloss Hohenstein gedreht wurde, das war so mit Ruth Maria Kubitschek und Mathieu Carrière. Da war ich noch in München und bin nur am Wochenende hergekommen und habe sogar einmal als Statist mitgespielt und das wurde dann natürlich nicht fertig, da musste man am nächsten Wochenende nochmal kommen und so. Also das war sehr, sehr anstrengend, Drehaufnahmen sind immer sehr kompliziert und langatmig und da haben sie diesen Pavillon gebaut, außerhalb der Sichtachse, der Originalpavillon, den wir eigentlich hatten, der wäre hier hinten in der Lindengruppe gestanden, so hat Reti das geplant und sie wollten aber den Durchblick aufs Schloss haben, deswegen steht er woanders und sie haben auch gemeint, ah, der passt hier gar nicht her, der ist jetzt eigentlich so, ja, 1880 gebaut, Historismus ein bisschen und haben sie gesagt, ja, der hält nicht lang, 2 Jahre, dann ist der kaputt, dann können sie den verheizen, also er hält jetzt schon 34 Jahre, sieht fast besser aus als ich, würde ich jetzt sagen, wenn ich so hingucke, jetzt hält sich besser, hat weniger Stress und deswegen gibt es viele Sachen, die uns auch vom Film bleiben, auch die erste Rote Brücke zum Beispiel ist vom Film damals gebaut worden, die aber schon längst jetzt wieder tatsächlich ersetzt wurde, weil die nicht so lange gehalten hat und es gibt eben viele Filmaufnahmen, wir hatten Alicia Vikander hier, die schon Oscar-Preisträgerin war und den jüngeren Leuten bekannt ist, weil sie Lara Croft ja dann gespielt hat. Die hat, bevor sie Lara Croft gedreht hat, hier gedreht und hat eine ganz interessante Unternehmeridee gehabt. Sie hat dann nur als Sterbehospiz gehabt in dem Film und ihre Schwester starb. Und sie hat dann hier aber immer trainiert und ist mit dem Personal Trainer rumgelaufen, damit sie sich Muskeln antrainiert für den Lara Croft-Film, der kurz danach anfing. Und wäre dann dann fast hier von einem unserer Vermietpferde, die wir damals hatten, weil sie so nah war, sie kannte wohl keine Pferde und rannte hinter diesem Pferd vorbei und das schlug aus, hätte sie fast getroffen, damit wäre Lara Croft erledigt gewesen, die Drehaufnahmen, aber Gott sei Dank hat es funktioniert, sie wurde nicht getroffen. Also wie gesagt, viele Filme und viele Drehaufnahmen, mit dem letzten führe ich jetzt noch gerade einen Prozess, weil der hat unsere Steintreppe kaputt gemacht hier vorne und hat die Versicherung hat gesagt, ja, das wäre jetzt eine Verbesserung der Steintreppe, wenn wir die neu machen mussten, ist eine Verschlechterung.
Das war ausgerechnet ein Tatortdreh.
War ein Tatortdreh letztes Jahr. Da habe ich jetzt gerade die Prozessunterlagen fertig gemacht, weil die schulden uns noch 26.000 Euro, was eine Menge Geld ist, was ich vorausfinanzieren musste. Und wenn wir die Treppe nachher angucken, Sie werden sehen, das ist jetzt nicht so, wie die historische Treppe war. Ja, und da verstehe ich es nicht, weil die Versicherungen, die abgeschlossen werden bei Filmaufnahmen, sind ja in Millionenhöhe und der Schaden insgesamt bei 40.000 Euro. Und da muss ich jetzt noch rumstreiten, das ist 2 Jahre her. Also es ist auch gefährlich teilweise.
So, auf Mittag geht's zu in Bayern. 2 Stunden habe die Ehre liegen hinter uns. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Sabine Freifrau von Süßkind, Schlossherrin und Gartenunternehmerin in Dennenlohe in Mittelfranken noch einmal nachhören wollen, gerne bei uns auf brheimat.de. Da finden Sie es als Podcast bzw. zum Download. Bis Ende Oktober ist der Schlosspark täglich geöffnet, 10 bis 17 Uhr. An vielen Wochenenden gibt es Sonderveranstaltungen, wenn Sie genaueres wissen wollen, im Internet unter dennenlohe.de. Nach den Nachrichten gibt's hier BR Heimat aktuell mit Arthur Dittelmann. Dabei viel Spaß. Am Mikrofon verabschiedet sich Tom Fiebig. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Mittwoch.